Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Als wir heute Nachmittag am Sprechen waren, hat sich so der Titel für heute rauskristallisiert und ich hoffe, du bist hier und hast dein Schreibzeug dabei, hast deine Bibel dabei, weil, wie gesagt, wir werden Gas geben. Okay. Seid ihr ready? Vielleicht geben wir auch kein Gas. Mal schauen. Der Titel für heute ist The Four. Kommt es? Jetzt funktioniert es wieder nicht. The Four, also die Vier. Jetzt funktioniert es. Ich hoffe, es bleibt so. Also, wir lassen uns von der Technik nicht abhalten. Die Vier. Und wir wollen gleich starten. Die Vier, wenn ihr diesen Zettel noch habt, einige von euch, die noch nicht so lange ins Bible Study kommen, die haben diesen Zettel noch nicht bekommen. Ich habe ihn ausgedruckt, zu Hause liegen gelassen. Ich habe extra für euch alle einen Zettel ausgedruckt. Der liegt jetzt bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch. Voll cool. Könnt beten für meine Vergesslichkeit. Wenn ihr mich schon mal zu Besuch hattet, dann hattest du sicher ein Accessoire danach von mir bei dir zu Hause. Entweder mein Cap oder mein Autoschlüssel oder mein Handy oder irgendetwas. Bei Karlmann habe ich nichts vergessen. Ja, logisch. Rumänen, Ungarn. Bei unseren rumänischen Freunden von Linz haben immer zu uns gesagt, was? Ah, okay. Ja, ey, die sind viel höflicher als wir. Was habt ihr jetzt gedacht? Der Zettel ist jetzt nicht so relevant, aber da stehen alle hebräischen Buchstaben drauf und wie ihr wisst, hat jeder hebräische Buchstabe auch einen Zahlenwert und die Zahl 4 hat auch eine Bedeutung, die darauf steht, auf diesem Zettel, aber ist jetzt nicht so extrem relevant für heute. Aber einfach für die, die das Ganze noch ein bisschen mehr studieren wollen. 4 kommt extrem viel vor in der Bibel und ihr wisst ja, ich liebe es, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Jesus finden, auch im Alten Testament. Und aber natürlich auch im Neuen, da ist es einfach nicht so schwierig. Aber die 4 kommt extrem viel vor und wir werden da einfach ein bisschen reintauchen in diese Nummer 4. Hat eine sehr extrem große Bedeutung, vor allem im Neuen Testament. Wir lesen zuerst im Hebräer 10, Vers 19 bis 20. Ich lese es hier vom Beamer. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Nur schon dieser Satz ist eigentlich Gold wert, weil du weißt, dass, wenn du die vorherigen Verse gelesen hast, dann weißt du, dass Jesus den alten Bund ein für alle Mal begraben hat und sein Blut vergossen hat, damit wir jetzt in einem neuen Bund leben können. Und dieser neue Bund heißt, einen ungehinderten Zugang in Gottes Heiligtum zu haben. Also du kannst immer, jederzeit zu Gott kommen und es ist kein Problem für dich und es ist kein Problem für Gott. Egal, was du für eine Sünde gerade getan hast, du kannst zu Gott kommen und du musst keine Angst haben, weil Jesus mit seinem Blut für alle deine Sünden gezahlt hat, damit du sozusagen das Anrecht hast, das Erbe hast, vor Gottes Gegenwart zu stehen die ganze Zeit. Eigentlich so viel, wie du willst. Das war nicht immer so. Und wenn wir dann weiterlesen, jetzt hat es wieder die Verbindung unterbrochen. Ich gehe ein bisschen hier rüber. Alle 10 Sekunden. Und jetzt noch Vers 20, wenn wir weiterlesen. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen lebendigen Weg. Also Jesus ist ein Weg gegangen, steht hier, der vor ihm und auch nach ihm noch keiner gegangen ist. Und zwar durch den Vorhang hindurch. Der Vorhang, ihr kennt diesen Vorhang, oder? Das ist der Vorhang, der zerrissen wurde, als Jesus gestorben ist, oder? Ist ja eigentlich eine ganz interessante Geschichte auch von der ganzen, von dem ganzen Ablauf her, oder? Als Jesus sozusagen ans Kreuz geschlagen wurde, wurde das Morgenopfer geschlachtet, oder? Da wird die Trompete geblasen in Jerusalem. Und als er gestorben ist, oder? 9 Stunden später, ist sozusagen das Abendopfer, wird dann geschlachtet, wurde auch wieder diese Trompete geblasen. Und in diesem Moment ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Und zwar nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Also das, so, dass der Vorhang war mehrere 10, 20 Meter hoch. Das konnte kein Mensch. Den Vorhang zerreißen konnte kein Mensch. Das konnte nur Gott. Und bevor dieser Vorhang zerrissen ist, so bevor Jesus sein Blut vergossen hat, durfte hinter diesem Vorhang nur ein einziger Mensch, nur ein einziges Mal im Jahr. Und das war der Hohepriester von Israel. Er durfte nur einmal da hineingehen. Und was ich cool finde an diesem ganzen Vers steht, Jesus hat diesen Weg, ist durch den Vorhang hindurch gegangen. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Und dann steht am Schluss, so kurz angehängt, ein lebendiger Weg. Und wir haben das ja schon einige Male durchgenommen, aber das im Alten Testament, im Alten Bund, wenn der Hohepriester in das Heiligtum hineingeht, dann weißt du nicht, ob er wieder rauskommt lebendig. Warum? Weil wenn der Hohepriester selber sich nicht gut gewaschen hat, sich nicht an die Gebote gehalten hat, nicht rein ist, ein Säufer ist, Drogenprobleme hat, irgendein Problem hat, dann geht er da rein und dann stirbt er da hinter dem Vorhang. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, oh, je mehr Hohepriester das sterben, desto mehr stinkt es da hinter dem Vorhang. Dann haben sie angefangen, dem Hohepriester ein Seil an den Fuß zu binden, damit sie ihn wieder rausziehen können, falls er da hinten stirbt, oder? Also das heißt eigentlich, je mehr du hinter diesen Vorhang gehst, desto größer ist die Gefahr oder die Chance, dass du stirbst. Und jetzt hat Jesus durch diesen Vorhang hindurch einen neuen Weg gebahnt, denn bis dahin noch keiner gegangen ist, einen lebendigen Weg. Das heißt, je mehr du kommst, desto mehr lebendiger wirst du. Es passiert eigentlich genau das Gegenteil. Je mehr du in Gottes Gegenwart bist, jeder von uns weiß, Jesus lebt in ihm, der Heilige Geist lebt in ihm, die Gegenwart Gottes ist jederzeit bei dir. Aber jeder von uns kennt auch die Zeit, wo du viel Zeit verbringst in Gottes Wort und die Zeit, wo du wenig Zeit verbringst in Gottes Wort. Und niemand kann mir sagen, dass es kein Unterschied ist. Ich weiß es von meinem Leben, ich weiß es vom Leben von vielen von heute, die heute hier sind. Je mehr Zeit du in Gottes Wort verbringst, je mehr du das Evangelium auf dich abspiegeln lässt, desto mehr lebendig wirst du. Desto mehr on fire bist du, desto mehr willst du etwas für Gottes Reich tun, desto mehr kannst du nicht mehr zurückhalten, was Gott in dich hineingetan hat, oder? Und das ist hier gemeint. Also, je mehr du eigentlich kommst, dahin, wo du eigentlich schon bist, das heißt, du bist da, aber du musst auch realisieren, wo du bist. Versteht ihr, was ich meine? Das, was das größte Problem, denke ich, von uns als Christen ist, dass wir nicht realisieren, was wir haben, wo wir sind, was Jesus für uns gemacht hat und was es heißt, dass er in uns ist und wir in ihm. Aber wenn du realisierst, Gott ist immer bei dir, wenn du es so im Moment realisierst, dann verschwindet jede Angst. Wenn du einen Albtraum hast, oder wenn du eine, sagen wir mal, du läufst im Dunkel, du läufst und es wird dunkel, du bist im Wald und du bekommst Angst, in dem Moment, wo du realisierst, wer du bist, ist die Angst weg. Hundertprozentig. Weil du realisierst, ich bin ein Kind, ich bin nicht nur ein Kind, ich bin ein geliebtes Kind des höchsten Gottes, dem einzigen Gott, den es gibt. Des Königs aller Könige und des Herrn, der Herrn. Und er sagt, er ist Liebe und die Bibel sagt, perfekte Liebe treibt alle Angst aus. Oder in dem Moment, oder das heißt, du bist ja immer in Jesus. Aber in dem Moment, wo du es realisierst, in dem Moment, wo es wie aktiv wird, hat es einen Effekt auf dein Leben, auf deine Angst oder eben nicht mehr Angst. Wisst ihr, was ich meine? Oder manchmal hast du irgendwie eine Anfechtung und dann musst du realisieren, hey, ich muss nicht mehr kämpfen, er hat gewonnen. Und du wirst ganz ruhig. Und du kannst zusehen, wie Gott für dich kämpft. Oder du hast eine Grippe oder irgendetwas, Symptome in deinem Körper und dann realisierst du, hey, ich bin ja schon geheilt durch die Striemen von Jesus. Oder? Und es passiert etwas. Dein Körper realisiert es, dein Umfeld realisiert es. Oder? Für die, die am Sonntag da waren, das ist wie, wenn ein Baum nahe am anderen steht, oder? Wenn das lebendige Wasser, das ja in uns ist, sozusagen in Wallung kommt, oder? Wenn das Wasserkraftwerk angeschaltet wird, die Pelton-Turbine rundläuft, für die, die sich auskennen mit Wasserkraft. Oder? Du bist die Quelle des Lebens. Warum? Weil Jesus in dir lebt. Du bist die Quelle des lebendigen Wassers. Du musst nicht irgendwo hingehen. Er lebt in dir. Also, weißt du, die Verbindung verloren. Also, dieser Vorhang ist sehr interessant. Und im Alten Testament, dieses Bild haben wir auch schon einige Male gezeigt, im Alten Testament hat Gott dem Mose gezeigt, wie er diese Stiftshütte bauen soll. Und die Stiftshütte ist sozusagen das Zentrum im Alten Bund, als sie in der Wüste umhergehen, ist die Stiftshütte das Zentrum vom ganzen Volk. Immer wenn sie sich gelagert haben, musste sich das Volk um die ganze Stiftshütte versammeln, in alle vier Himmelsrichtungen. Wenn du von oben schaust, siehst du das Kreuz. Wenn du von oben auf die Gruppe von Israeliten herunterschaust, dann siehst du die Form eines Kreuzes, weil sie in den vier Himmelsrichtungen gelagert sind. Und in der Mitte ist Gottes Gegenwart, in der Mitte ist die Stiftshütte. Das dann später, aus der Stiftshütte wurde später der Tempel und aus dem Tempel wurde später das Haus Gottes, das, wo du ein Teil davon bist, das Haus Gottes, die Church, der Leib, oder? Und die Frage ist, die Israeliten haben sich immer um das Haus Gottes versammelt. Die Frage ist, was für eine Rolle in deinem Leben spielt das Haus Gottes? Was für eine Rolle in deinem Leben spielt seine Gemeinde, sein Leib? Ordnest du dein Leben um sein Haus an? Oder ist sein Haus einfach ein Teil von dir? Einfach so ein Nebenteil, wo du am Sonntag hinkommst oder wo du am Mittwoch noch ins Bible Study gehst. Ich persönlich glaube, ich habe das auch schon mal in einer Predigt gesagt, du solltest nicht dahin gehen, wo du das beste Jobangebot hast, sondern du solltest dahin gehen, wo dein Zuhause ist. Und Gott wird für deinen Job sorgen, für deine Freunde sorgen, für deine Familie sorgen. Oder wenn du dich versammelst um das, was Gottes Plan ist, wenn du dich sozusagen wie als Partner so mit einbindest in Gottes Plan, Gott wird dafür sorgen. Und deswegen kann ich manchmal nicht verstehen, wenn es Leuten, ich habe am Sonntag schon gesagt, oder? Wenn es Leuten schlecht geht, dass sie sich zurückziehen. Obwohl sie eigentlich genau das Gegenteil bräuchten. Obwohl sie eigentlich genau das lebendige Wasser bräuchten, die Gemeinschaft bräuchten. Das ist ein anderes Thema. Wenn wir da reingehen in diese Stiftshütte, Mose hat ja gesagt, wie die Stiftshütte, also Gott hat dem Mose gesagt, wie die Stiftshütte gebaut werden soll. Und das haben sie dann so umgesetzt. Und wenn du reingehst in die Stiftshütte, dann kommst du zuerst, sozusagen, wenn du reingehst, dahinter, hinter diesen ersten Vorhang oder hinter diese, sozusagen beim Eingang einfach reinläufst in das Zelt oder auch später in den Tempel, dann kommst du in einen Raum und wenn du geradeaus schaust, siehst du den Vorhang. Und der Vorhang, ich habe so ein Bild aus dem Internet kopiert, der sieht in etwa so aus. Also du kommst da rein und die ganzen Wände rundherum sind goldig, oder? Wenn du es von außen jetzt, ist leider ein bisschen klein, aber wenn du von außen anschaust, ist es eigentlich nicht sehr attraktives, es ist einfach so braun, oder? Hat so ein braunes Zelt rundherum. Aber wenn du reingehst, oder? Von außen sieht die Kirche manchmal nicht so attraktiv aus. Aber wenn du reingehst, oder? Pures Gold. Pures Gold. Gott sucht das Gold in den Menschen. Oder die Seitenwände sind Gold. Auf der linken Seite seht ihr noch für alle Israel-Fans die Menora, der goldene Leuchter. Rechts ist der Tisch mit dem Schaubrot und hier vorne unten, das ist der Räucheraltar, wo Weihrauch verbrennt wird zum Wohlgeruch von Gott. Und der steht direkt vor dem Vorhang. Und dieser Vorhang mit diesen vier Gesichtern drauf und mit diesen verschiedenen Farben, der deckt sozusagen das Heiligtum ab vom Allerheiligsten. Also damit du ins Allerheiligste hineinkommst, musst du hinter diesen Vorhang gehen. Und ihr habt schon geschnallt, auf diesem Vorhang sind vier verschiedene sozusagen Köpfe drauf, oder? Und was aber auch interessant ist, ist, auf diesem Vorhang sind vier verschiedene Farben drauf. Vier Farben. Diese Farben, die haben wir schon mal durchgenommen, glaube ich. Deswegen schauen wir die nur kurz an. Aber ihr seht ja eigentlich hier, oder? Es ist weiß, das sieht man fast am besten. Es ist violett, blau und rot. Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt mit Typologie, mit sozusagen mit den Symbolen oder mit der Symbolik der Bibel, oder? Da hat ja jede Farbe, jeder Name, eigentlich jeder Buchstabe hat eine Bedeutung. Und diese vier Farben, die wir hier nochmal sehen, blau, rot, violett und weiß, die haben alle eine Bedeutung. Weiß ist am einfachsten, oder? Weiß ist die Farbe des Stoffes, dieser Leinenstoffes, das alle Priester getragen, alle Priester haben Leinen angezogen, oder? Und Jesus selber hat in der Offenbarung, sieht man das, oder? Er hat auch ein Leinenkleid an. Aber das Coole ist, du hast momentan auch ein weißes Kleid an. Weil Gott in der Bibel sagt, in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast in sein Leben, hat er dich gekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Also das Weiß steht für die Gerechtigkeit. Und Blau ist auch ganz einfach. Ich glaube, Dave hat sogar vor ein paar Wochen mal in einer Predigt kurz erwähnt. Blau steht für himmlisch und Rot steht für menschlich. Und wenn du Adam nimmst, für die, die das noch aufschreiben wollen, das Wort Adam heißt Mensch und hat aber eine zweite Bedeutung, rote Erde. Das Wort Adam heißt, erste Bedeutung ist Mensch, zweite Bedeutung ist rote Erde. Also rot ist Mensch und blau ist sozusagen himmlisch oder ist göttlich. Und wenn du rot und blau vermischt, bekommst du violett, was in der Bibel immer mit Purpur beschrieben wird. Und die Israeliten oder die Könige der Israeliten hatten immer purpure Mäntel an. Und als Jesus von den Römern verspottet wurde, die römischen Kaiser, die hatten keine purpuren Mäntel an, sondern die hatten rote Mäntel an. Also menschliche Mäntel, oder? Aber das Volk Israel hatte eine andere Farbe, und zwar Purpur, und sie haben ja Jesus diesen purpuren Mantel angezogen, oder? Und Jesus ist ja ganz Mensch und ganz Gott. Also sieht man eigentlich schon, in diese vier Farben, die kommen durchs ganze Alte Testament und sogar einmal im Neuen Testament vor. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da noch viel mehr studieren. Ihr könnt alle Bibelverse raussuchen, wo diese Farben vorkommen. Ist sehr interessant, vor allem natürlich auch bei der Stiftshütte. Aber was noch interessanter ist und wo wir heute ein bisschen mehr eingehen wollen, sind diese vier Gesichter, die ihr da auf dem Vorhang gesehen habt. Und das sind diese vier. Es ist ein Löwe, ein Stier, ein Mensch und ein Adlergesicht. Und die sind auf diesem Vorhang drauf. Und jetzt haben wir vorher gelesen im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 10, dass Jesus durch den Vorhang hindurch, habt ihr es noch im Kopf? Durch den Vorhang durch, das heißt durch das Opfer seines Leibes, einen neuen Weg gemacht hat. Also Jesus hat diesen Vorhang, den wir vor kurz gesehen haben, der mehrere Meter hoch war und der mindestens 90 Zentimeter dick war. Musst du dir mal vorstellen, ein Vorhang, der 90 Zentimeter dick ist. Kannst du dir vorstellen? Also 90 Zentimeter. Hast du schon mal einen Vorhang? Wenn wir so einen 90 Zentimeter dicken Vorhang hätten, oder? Dann hätten wir gar keinen Platz mehr für den Gottesdienst. Oder der war massiv, der war riesig und in diesen Vorhang hinein hat Gott diese vier Farben getan und hat Gott diese vier verschiedenen Gesichter getan und diese vier verschiedenen Gesichter, Löwe, Stier, Mensch und Adler, die kommen durch die ganze Bibel vor. Also du kannst im Hesekiel lesen, kommen diese vier Gesichter vor. Du kannst in der Offenbarung lesen, da kommen sie mehrmals vor. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Bible Study und Predigt über die vier Reiter der Apokalypse. Das ist schon ein paar Jahre seither. Aber da kommen diese vier Gesichter auch vor. In Zacharia kommt es vor. In Daniel kommt es vor. Also in sehr vielen prophetischen Büchern kommen diese vier Gesichter vor. Und es sind die vier Gesichter von Jesus. Diese vier Gesichter, die auf diesem Vorhang sind, sind die Gesichter von Jesus. Jetzt wird's spannend für mich. Oder? Du musst dir vorstellen, dieser Vorhang, ich gehe noch mal kurz zurück, ist einfacher hier am Laptop. Dieser Vorhang hier hat vier Gesichter. Ein Löwe, also Hebräisch liest man ja immer von rechts nach links. Oder? Ein Löwe, ein Stier, ein Mensch und ein Adlerkopf. Und das sind die vier Gesichter, die immer wieder in der Bibel vorkommen. Und du kannst dir aufschreiben, das sind die vier Gesichter von Jesus. Und man sieht es jetzt hier leider nicht so gut, weil es ein bisschen zu weit runter geht. Aber hinter diesem Vorhang, wenn du jetzt hier dahinter schaust, dann siehst du unten, dieser Vorhang ist angemacht an vier Säulen, vier goldige Säulen, die man aber nicht sieht. Der Vorhang verdeckt sie, oder? Also vier Säulen. Vier Farben, vier Gesichter. Vier Farben, vier Gesichter. Das sind die vier Gesichter von Jesus. Und als Jesus durch diesen Vorhang hindurchging, oder er ging ja nicht durch den realen Vorhang in Jerusalem hindurch, sondern im Hebräerbrief, Kapitel 7, 8, 9 und 10, kannst du alles durchlesen, da siehst du, Jesus ging im Himmel. Das, was auf der Erde ist, ist ja nur sozusagen eine Miniatur vom Himmel. Als Mose auf dem Berg war, hat Gott ihm gezeigt, wie das alles aussehen muss. Weil er ein, sozusagen ein Modell schon gebaut hat im Himmel. Oder? Und Jesus ist durch diesen Vorhang hindurchgegangen, nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Warum? Weil es nicht temporär war, was er gemacht hat, sondern weil es ewig war, was er gemacht hat. Und ist durch diesen Vorhang hindurch, das heißt durch das Opfer seines Leibes hindurchgegangen. Und was interessant ist, dieser Vorhang, der die vier Gesichter von Jesus drauf hat, der eigentlich auch die vier Farben von Jesus drauf hat, hängt, ist angemacht oben an vier Säulen. Und diese vier Säulen sind die vier Evangelien. Sind wir im Neuen Testament, oder? Im Neuen Testament, wenn du das Neue Testament beginnst am Anfang, hast du vier Evangelien. Und diese vier Evangelien, die sprechen alle vom Leben von Jesus auf dieser Erde als Mensch, als Fleisch und Blut. Kommt ihr noch? Diese vier Säulen sind die vier Evangelien eigentlich. Und in diesen vier Evangelien wird Jesus erklärt, wird über Jesus berichtet, als er hier als Mensch, der in Fleisch und Blut gekommen ist, der die gleichen Gefühle, die gleichen, alles gleich wie wir hatte, als er auf dieser Erde war, diese vier Evangelien erzählen alle von Jesus, sozusagen, wenn du es in biblisches Wort dafür nehmen willst, ist es Fleisch. Oder? Und Jesus, am Schluss von den vier Evangelien, stirbt Jesus immer am Kreuz. Oder? Und was hat er gemacht, als er am Kreuz starb? Ich glaube, wir haben es heute gelesen, Galater Kapitel 5, kannst du doch nachlesen, wenn du es kurz notieren willst. Er hat unser Fleisch gekreuzigt. Deswegen steht durch das Opfer seines Fleisches. Tönt so ein bisschen Strub, oder irgendwie? Sein Fleisch. Aber er musste Mensch werden, damit er das, was die Menschen verbockt haben, wiederherstellen kann. Er musste als Mensch sterben, aber das Coole ist, er ist auferstanden. Und wir mit ihm. Er ist der Erste einer neuen Schöpfung und du bist ein Teilhaber von dieser neuen Schöpfung. Du bist der Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, oder? Aber er ist der Erste. Er musste sozusagen die erste Schöpfung töten, damit die neue Schöpfung neu geboren werden kann. Ich finde es abgefahren. Also diese vier Evangelien, die wir da haben, wer kann es auswendig? Ist nicht gerade schwer, oder? Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und ich habe mich immer gefragt, ich weiß nicht genau, wie es dir gegangen ist, aber ich, als ich zum Glauben gekommen bin, ich bin zum Glauben gekommen, weil ich die Bibel gelesen habe. Und ich bin so froh, dass ich nur ein Neues Testament zu Hause hatte. Dass ich nicht bei 1. Mose angefangen habe zu lesen, bis ich dann mal irgendwann zu Jesus gekommen wäre, hätte ich eh schon lange wieder aufgehört. Ich habe bei Matthäus Kapitel 1, Vers 1 angefangen zu lesen und einige Tage später, ich glaube, ich habe das Neue Testament in irgendwie 2-3 Wochen durchgelesen gehabt. Ich war so, es hat mich so eingenommen, habe ich mein Leben Jesus übergeben und als dann später Freunde von mir zum Glauben kamen, habe ich ihnen immer gesagt, sie haben mich immer gefragt, wo sollen sie anfangen zu lesen? Und ich habe immer gesagt, Johannesevangelium. Wer hat das auch so gemacht? Heute mache ich das nicht mehr. Aber ich persönlich glaube, dass das Johannesevangelium ein sehr guter Startpunkt ist. Ich habe immer Johannesevangelium gesagt, weil ich wusste, da musst du nur 3 Kapitel lesen und dann 16 Verse noch vom 3. Kapitel, dann kommst du dahin, wo so klar deklariert wird, dass Gott die Menschheit liebt und dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann habe ich immer nachgefragt, wo bist du? Ja, Kapitel 1. Und dann habe ich wieder nach, wo bist du? Kapitel 2. Und dann habe ich gesagt, ja, noch ein Kapitel. Wo bist du? Kapitel 3. Und ich so, und? Hast du dein Leben schon Jesus übergeben? Ja, fies vielleicht. Also, es gibt 4 Evangelien, das Neue Testament fängt mit 4 Büchern an. Und diese 4 Bücher, die sprechen alle von einer Person. Und wenn wir jetzt zurückgehen ins Alte Testament, dann haben wir das erste Buch Mose als erstes Buch. Und das erste Buch Mose beschreibt 4 große Persönlichkeiten. Kommt wieder 4 vor. Adam, könnt ihr es aufzählen? Adam. Was kam danach? Was kam danach? Er fängt mit N-A, hört mit O auf. Nur. Abraham, ja. Und, nein, Joshua kommt da leider noch nicht vor. Mose kommt da auch noch nicht vor, obwohl es Mose geschrieben hat. Aber die letzten paar Kapitel geht über Josef. Also das erste Buch der Bibel im Alten Testament beschreibt so grundsätzlich, die meisten Kapitel werden verwendet für 4 Persönlichkeiten. Und das Neue Testament fängt an, da siehst du schon, wo das Augenmerk Gottes ist. Das Neue Testament fängt an nicht mit einem Buch über Jesus, nein, mit 4 Büchern über Jesus, weil er so wichtig ist, weil es Gottes Herz ist sein Sohn. Oder und logisch geht die ganze Bibel, das wissen wir, wenn wir ins Bible Study kommen, geht es um Jesus. Aber ich habe mich immer gefragt, warum gibt es diese 4 Evangelien, da kommen wir danach noch ein bisschen drauf. Aber diese 4 Evangelien, die haben 4 verschiedene Leute haben diese Evangelien geschrieben. 4 verschiedene Leute zeigen einen unterschiedlichen Blickwinkel auf das gleiche Leben von Jesus. Die ersten 3, Matthäus, Markus und Lukas, die nennt man auch synoptische Evangelien. Das sind so die zusammengehören, weil das Johannesevangelium ist so komplett anders als die anderen, dass es wie zu einer Klasse für sich selbst eigentlich wurde. Aber Gott hat 4 Bücher schreiben lassen, die alle das Leben von seinem Sohn porträtieren, als er hier auf dieser Erde ist, vor allem als er hier auf dieser Erde ist. Und im Alten Testament sehen wir jetzt diese 4 Gesichter, oder? 4 Gesichter von Jesus. Und dann gehen wir nach vorne, oder nach diesen Evangelien, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. In der Offenbarung finden wir wieder diese 4 Gesichter, die ganz etwa 4-5 Mal kommen diese 4 Gesichter vor. Und wir sehen, dass der Thron Gottes aus diesen 4 Gesichtern gemacht ist. Wir sehen diese 4 Gesichter, oder manchmal, wenn diese 4 Gesichter beschrieben werden, dann denkst du, okay. Habt ihr schon mal die Offenbarung durchgelesen? Lukas hat mal die Offenbarung durchgelesen, er hat gedacht, wir nehmen im Bible Study die Offenbarung durch. Es war ein Kommunikationsproblem zwischen ihm und ihm. Und mir. Und dann kam er so, nach 2 Wochen kam er, so, ich bin ready für heute Abend. Ich habe die ganze Offenbarung durchgelesen. Aber ich hätte da schon noch 1-2 Fragen. Und ich so, Nur ein, zwei Fragen. Super. Und es waren voll die coolen Fragen. Es waren wirklich nur zwei Fragen oder drei Fragen. Und ich habe eigentlich noch nie jemanden erlebt, der die Offenbarung durchgelesen hat und nur zwei, drei Fragen hatte. Ja. Weil ich habe immer noch mehr als zwei, drei Fragen, wenn ich die Offenbarung lese. Oder habe ich es so abgefahren, vor allem für die, die Science Fiction gern haben. Ich stelle mir vor, du musst dir mal vorstellen, der Johannes, der hat Sachen beschrieben, die in unserer Zeit oder noch über unsere Zeit hinausgehen, und er musste sie mit seinem Wortschatz von seiner damaligen Zeit irgendwie beschreiben, oder der hat vielleicht Flugzeuge gesehen, Panzer gesehen, irgendwelche Touchscreens gesehen, iPhones gesehen, iPads, iMacs, MacBook, und er musste es irgendwie beschreiben. Ja. Also von Apple steht etwas in der Bibel, von Samsung. Hab's noch nicht gefunden. Und von AI steht auch sehr viel in der Bibel. iPad, iPhone, iPhone. Aber das AI und der Apple, das sind eher die Probleme. Oder? Ich liebe das im Englischen, für die, die Englisch können, das Wort Habit. Oder Habit heißt Gewohnheit. Und Habit hat ja wenig Buchstaben im Verhältnis zu Gewohnheit. Und wenn du das, im Englischen sagt man, oder es gibt so ein Sprichwort, when you remove the H, you still have a bit. Oder? Und dann geht's immer weiter und am Schluss hast du nur noch it, also das I und das T eigentlich. Ich und das T, und wie du das Ich sozusagen aus töten kannst, ist das T oder das Kreuz. Ich liebe die, aber im Deutschen geht's leider nicht, weil ich, außer also Ben hat jetzt schon etwas mit Gewohnheit. Ja. Und das I. Und das I. Ja, ja, wir finden noch irgendeine Redewendung. Ja, du machst das. Amen. Also, wir haben diese vier Evangelien und sie beleuchten Jesus. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, das haben wir auch schon durchgenommen, dann weißt du, dass diese vier Evangelium, jeder von denen steht für einen Kopf von Jesus. Jeder steht für ein Bild, das auf diesem Vorhang ist, ein Bild, das immer wieder durch die Bibel kommt. Und ich habe es euch hier kurz aufgeschrieben. Das Matthäus-Evangelium steht für den Löwen. Das Markus-Evangelium steht für den Stier. In gewissen Übersetzungen steht auch Ochse da. Das Lukas-Evangelium steht für den Mensch und das Johannes-Evangelium steht für den Adler. Also wir haben vier Evangelien, vier Köpfe, auf sozusagen im Alten Testament, die Jesus porträtieren. Wir haben vier Evangelien im Neuen Testament, die Jesus porträtieren. Und jedes von diesen Evangelien spricht von einer eigenen, anderen Eigenschaft von Jesus. Jedes wurde zu einer verschiedenen, also sozusagen zu verschiedenen Empfängern gesendet oder geschrieben für verschiedene Leute. Und jedes Evangelium spricht von einem anderen Aspekt von Jesus, weil Jesus so groß ist, dass nicht ein Buch reicht einfach nur für ihn. Also das Matthäus-Evangelium spricht vom Löwen, das ist Jesus als König. Das Markus-Evangelium spricht von Jesus als Stier und sozusagen Jesus als, Jesus als Diener. Das Lukas-Evangelium hat ein Mensch als Symbol und das heißt auch Mensch. Es spricht von Jesus als Mensch. Geht da was? Ich muss wieder in die Nähe von meinem Laptop. Ich komme. Also Jesus als Mensch. Als Mensch, ja. Ich weiß auch nicht, was das für ein Programm hier ist. Jesus als Mensch und das Johannesevangelium spricht von Jesus als Gott, als Adler. Der Adler steht für, ich kann euch das auch nachher senden als PDF, ihr müsst einfach auf mich zukommen, weil sonst vergesse ich es wieder. Dann müsst ihr nicht immer mich so komisch abfotografieren, wenn ich da vor dem Bild stehe. Ich versuche wieder meinen Laptop irgendwie zu verbinden. Patrick. Jetzt hat es so schön funktioniert. Also, Jesus als König, Jesus als Mensch, Jesus als Diener und Jesus als Gott. Und jedes dieser vier Evangelien hat diesen Fokus. Warum wissen wir das, oder? Ich habe mir gedacht, das könnten wir die nächsten paar Male anschauen miteinander. Warum wissen wir, dass das Matthäus-Evangelium von Jesus als König spricht? Weil in diesem Evangelium, das ja eigentlich an die Juden geschrieben ist, das Wort Königreich und das Wort oder die zwei Wörter Königreich des Himmels am meisten vorkommen. Warum wissen wir, dass das Markus-Evangelium von Jesus als Diener spricht? Weil im Markus-Evangelium, ich muss wirklich kurz meinen Laptop verbinden, irgendwie. Ich habe hier aufgeschrieben, ihr müsst ja nicht auf mich schauen, oder? Ich warte einfach hier, bis es verbunden ist. Warum gibt es überhaupt diese vier Evangelien? Das haben wir ja vorher kurz angeschaut. Damit Jesus so groß wie möglich eigentlich porträtiert wird, damit alle Facetten von Jesus irgendwie abgedeckt werden. Und wenn wir jetzt miteinander kurz ins Matthäus-Evangelium reingehen, dann sehen wir, dass das Matthäus-Evangelium, wenn du es mal aufschlagen willst, einfach das Matthäus-Evangelium, ganz am Anfang, was sehr interessant ist, den Stammbaum von Jesus aufzeigt. Und jetzt ist die Frage, oder wenn du Matthäus-Evangelium liest, dann siehst du schon im ersten Satz, dass da der Stammbaum von Jesus aufgezeigt ist. Kannst du vielleicht den Laptop bedienen? Das wäre voll nett, dann muss ich nicht immer dahin gehen, weil mein Handy verbindet sich nicht mehr. Also man sieht den Stammbaum von Jesus und jetzt ist die Frage, hat es denn in jedem Evangelium einen Stammbaum von Jesus drin? Nein, kannst du eins weiter. Im Matthäus-Evangelium hat es einen Stammbaum, im Markus-Evangelium hat es keinen, im Lukas-Evangelium hat es einen und im Johannes-Evangelium hat es wieder keinen. Und die Frage ist, warum hat es im Matthäus-Evangelium einen Stammbaum? Weil das Matthäus-Evangelium Jesus als König porträtiert. Und jeder menschliche König hat einen Stammbaum. Und das Interessante ist, wenn wir Matthäus 1, Vers 1 lesen, kannst noch eins weiter, dann siehst du hier, wenn du es nicht schon aufgeschlagen hast, dann siehst du hier das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Das ist der erste Satz des Neuen Testamentes. Und jeder, der irgendwie schon ein bisschen mit Jesus unterwegs ist, der weiß, dass Abraham älter ist als David. Abraham kam vor David. Warum steht hier David als erstes? Weil David der König nach Gottes Herzen ist. Und Jesus der rechtmäßige Nachfolger ist als König. Und warum steht Abraham? Weil Abraham der rechtmäßige Erbe des Landes ist. Also hat Jesus das Recht auf das Land. Weil wir wissen alle, Jesus kommt zurück und wir wissen auch, wohin er zurückkommt. Er hat das Recht auf das Land und er hat aber vielmehr noch das Recht, König zu sein. Auch rein menschlich gesehen. Kannst du noch mal eins oder zwei zurück oder so? Wenn das Markus-Evangelium hat keinen Stammbaum. Warum hat das Markus-Evangelium keinen Stammbaum? Weil in der jüdischen Kultur und in der römischen Kultur und in der griechischen Kultur ein Diener nicht nach seinem Stammbaum gefragt wird. Das Markus-Evangelium porträtiert Jesus als Diener. Warte, ich versuche mal. Das hier haben wir gelesen. Wenn wir jetzt ins Lukas-Evangelium hineingehen, das Lukas-Evangelium porträtiert Jesus als Mensch. Im Lukas-Evangelium kommt die Phrase Menschensohn, also der Satz oder das Wort Menschensohn, mehr vor als in allen anderen Evangelien zusammen. Und es porträtiert Jesus als Mensch gewordener Sohn Gottes, als Fleisch und Blut und es zeigt seine Herrlichkeit auf als Mensch. Es ist auch das Evangelium, wo du Jesus als Kind siehst, wo du siehst, wie er aufgewachsen ist, wo du siehst, dass er mit 12 Jahren beim Tempel war, siehst du in den anderen Evangelien nicht, wo du siehst, dass er schon mit 12 so klug war, dass die Pharisäer da beim Tempel, die waren erstaunt ab seiner Weisheit oder und ab den Fragen, die er gestellt hat, die sie nicht beantworten konnten. Und sie haben dann ihn angefangen, ihm Fragen zu stellen, die er dann beantwortet hat, oder? Und seine Eltern mussten ihn holen. Und das Lustige ist, sie hätten ja eigentlich wissen sollen, wo er ist. Sie wussten ja, von wo er kommt. Sie wussten ja, dass Josef nicht den Samen gelegt hat, sondern dass es übernatürlich passiert ist. Und trotzdem ging es ja Tage, bis sie dann Jesus wieder gefunden haben und dann haben sie sich noch aufgeregt und er sagt einfach, wisst ihr nicht, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Und trotzdem hat er sich nachher wieder untergeordnet unter seine Eltern. Das steht in der Bibel. Jesus hat sich untergeordnet. Als Mensch. Obwohl er ja eigentlich viel mehr Wert hat als alle anderen. Und der Stammbaum von Jesus, kannst mal eins weitergehen. Der Stammbaum von Jesus im Lukas-Evangelium kommt nicht am Anfang, sondern kommt erst im 3. Kapitel. Und zwar von den Versen 23 bis 38, und die lesen wir jetzt alle durch, die sind extrem interessant. Nein, die lesen wir nicht durch, kann es eins weitergehen. Der Stammbaum geht von Jesus bis zurück zu Adam. Also im Matthäus-Evangelium geht der Stammbaum von Jesus zurück zu David und zu Abraham. Warum? Weil das Matthäus-Evangelium Jesus als König beschreibt. Im Markus-Evangelium hat es keinen Stammbaum, weil Jesus als Diener porträtiert wird. Und da, wo Jesus als Mensch porträtiert wird, im Lukas-Evangelium hat es einen Stammbaum. Und bis wo geht er zurück? Bis an den Anfang der Menschheit. Bis zu Adam zurück. Und dann haben wir noch das Johannes-Evangelium und darin hat es natürlich keinen Stammbaum, weil es Jesus als Gott porträtiert und seine Herrlichkeit als Gott und Gott hat keinen Anfang und kein Ende und deswegen auch keinen Stammbaum. Ja, das Johannes-Evangelium hat den schönsten Anfang aus meiner Sicht. Warum? Weil es anfängt mit was? Am Anfang war das Wort und das Wort war und das Wort wurde, ihr kennt das alles so gut auswendig. So. Also es sagt Jesus als das lebendig gewordene Wort Gottes. Und wenn du diese verschiedenen Tiere nimmst, oder? Du hast einen Mensch, du hast einen Stier, du hast einen Adler und du hast, waren das schon alle? Ein Löwe, genau. Und ich kann dir nur wirklich empfehlen, das machen wir jetzt heute nicht. Alle diese Tiere kommen in der Bibel extrem viel vor. Also Mensch ist ja kein Tier. Mensch kommt auch viel vor. Aber diese Tiere, diese drei Tiere, kommen extrem viel vor. Und du kannst alle Bibelstellen raussuchen, wo der Löwe vorkommt, wo ein Adler vorkommt. Und du wirst merken, zum Beispiel beim Adler, oder? Psalm 103. Da steht, dass Gott deine Jugend erneuert wie die von einem Adler. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Weil der Adler, wenn du den Adler untersuchst als normaler Mensch, du kannst hier in den Greifvogelpark gehen und kannst danach fragen, ob ein Adler, der wird älter, aber seine Kraft bleibt immer jugendlich. Seine Augen bleiben immer genau gleich stark. Und wenn Gott sagt, er will deine Jugend erneuern wie die eines Adlers, dann würde ich dir empfehlen, nimm diesen Vers in Anspruch. Oder? Und weißt du, wie du deine Jugend erneuern kannst? Das ist jetzt einfach ein Tipp von mir. Lies das Johannesevangelium. Warum? Weil es Jesus als Adler, als Gott porträtiert. Und wenn du das Johannesevangelium liest, dann hat das einen Effekt auch auf deinen Körper. Und ich glaube, so ist es mit allen anderen Evangelien auch, oder? Wenn du danach liest, da passiert etwas. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als sich mit Jesus auseinanderzusetzen. Und am einfachsten machst du es mit den Evangelien. Du siehst Jesus aus jeder verschiedenen Perspektive und du siehst nur Herrlichkeit, du siehst nur Glanz, du siehst keinen Schatten. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Je größer das Bild von Jesus wird, desto mehr Effekt hat es eigentlich auf dein Leben. Auf deinen Körper, auf deine Seele, auf deinen Geist, auf dein Leben, wie du lebst. Und ich persönlich, das ist jetzt für alle Leiter, ich glaube auch jeder Leiter sollte diese vier Gesichter haben. Jeder Leiter sollte ein dienender Leiter sein. Jeder Leiter sollte ein Herz für den König haben, nicht ein Herz für sich selber. Jeder Leiter sollte zu Hause ein ganz normaler Mensch sein. Oder Ben muss nicht den Pastor raushängen, wenn er mit Lena raushängen, das tönt jetzt so negativ, das macht er nie, oder? Oder? Hat er das gemacht? Ich gehe dann mal. Das war jetzt meine prophetische Gabe, die immer nicht nach vorne, sondern nach hinten geht. Und jeder Leiter aus meiner Sicht sollte diese himmlische Perspektive haben. Oder Adler ist ein ganz interessanter Vogel, weil es ist der Vogel, der am höchsten fliegen kann von allen. Und weißt du was? Er braucht nicht einen einzigen Flügelschlag dazu. Der Adler benutzt die Thermik der Luft. Er breitet nur die Flügel aus und geht in Höhen, wo zum Teil nicht mal mehr Flugzeuge hinkommen. Das ist wirklich abgefahren. Ihr könnt Dokumentationen über Adler schauen. Oder was heißt das? Wenn Gott diese Natur, die in Jesus ist, auch in dich hineingepflanzt hat. Der Adler hat etwas von mühelos, oder? Und ich kenne so viele Menschen, die Christen sind, die alles andere als mühelos aussehen. Oder die sich abkrampfen, die sich so unter Druck setzen selber, und eigentlich hat Gott so ein anderes Leben für uns geplant. Oder? Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Meine Last, ja, okay. Es sind die einfachsten Bibelverse. Was ist mit dem Bible Study los hier? Also er sagt auf gut Deutsch, es ist mühelos, es ist nicht schwer, es ist nicht krampfhaft. Nur wenn du unter das Gesetz kommst, oder? Warum sagt Jesus, gebt mir eure Last ab? Alle, die ihr mühselig und beladen seid, sagt er, gebt mir die Last ab. Was meint er mit der Last? Alle, die ihr versucht, irgendwie Gott zu gefallen, alle, die ihr irgendwie versucht, das Gesetz zu erfüllen, ihr seid unter dieser Last, gebt sie ab. Gebt sie mir ab, weil ich erfülle das Gesetz. Für uns ist natürlich schon Vergangenheit, aber damals war es noch Zukunft. Für uns ist Vergangenheit, Jesus hat es erfüllt. Seine Ziellinie, wenn du so willst, ist dein Startpunkt. Oder da, wo Jesus ins Ziel gerannt ist, da fängt dein Leben an. Das ist auch der Grund, warum er sagt, wir werden größere Dinge tun, als er getan hat. Oder als wir das früher, oder manchmal liest du diesen Vers und du denkst, yes, wir werden größere Dinge tun als Jesus. Und dann gehst du in ein Seminar, ein Jüngerschaftsseminar oder irgendetwas, und da sagen sie dir, wandle in den Fußstapfen von Jesus. Und du denkst dir, diese Schritte sind ziemlich groß, also, oder? Und schon nach 2, 3 Schritten, oder, du versuchst Jesus nachzufolgen, und du merkst selber, dass du es nicht schaffst, und dann wirst du frustriert. Und dann kommt wieder dieser Vers, du wirst größere Dinge tun als Jesus, und du denkst dir, das kann ja gar nicht sein. Aber wenn du realisierst, dass Jesus alles erledigt hat am Kreuz, dass er gesagt hat, es ist vollbracht, und dich in eine Startposition gebracht hat, dann weißt du, hey, ich kann größere Dinge tun, nicht wegen mir, sondern wegen dem, der in ihr ist. Du musst dir vorstellen, Jesus gab es nur einmal als Mensch auf dieser Erde. Aber er hat sich vervielfältigt. In dir und mir. Warum? Oder er sagt, es ist gut, dass ich weggehe von dieser Erde. Es gibt Leute, die sagen, also mir wäre es lieber, wenn Jesus immer noch hier wäre auf dieser Erde, dann würden viel mehr Wunder geschehen. Jesus sagt das Gegenteil. Jesus sagt, es ist gut, dass ich in den Himmel gehe. Warum? Weil ich den Heiligen Geist senden kann. Oder? Und wir denken, oh cool, ein Tröster. Oder? Oh cool, einer, der mit uns ist. Aber Jesus denkt sich, ich vervielfältige mich. Oder? Menschen haben das Klonen nicht erfunden. Gott hat sich selber geklont und hat sich selber in irdische Gefäße, wie die Bibel sagt, dass ich dieses Wort überhaupt mal benutzen werde, unglaublich, in ein Tongefäß, ein Gefäß, das nicht perfekt ist. In uns Menschen hat er sich selber reingepflanzt und hat gesagt, hey, ich kann überall, an jedem Ort, zu jeder Zeit sein durch meinen Geist. Und dann hat er zu uns gesagt, wir sind seine Stellvertreter, wir sind seine Ambassadors. Nein, Botschafter, genau, Repräsentanten auf dieser Erde, oder? Und du musst dir vorstellen, jetzt gibt's nicht nur einen Jesus, jetzt gibt's Milliarden von Jesusen, oder? Ah, können weiblich sein, können männlich sein. Nichts dazwischen. Was ist die nächste, was steht da? Matthäus Evangelium, oh genau. Ich habe leider, mein Handy ist wieder nicht verbunden. Oh. Machen wir da noch kurz ein bisschen weiter. Jetzt habe ich es wieder. Super, jetzt muss ich ein bisschen dranbleiben, dann bleibt es auch verbunden. Also, das Matthäus-Evangelium. Wir gehen nur kurz durch das Matthäus-Evangelium durch, ohne Kapitel, ohne etwas zu lesen. Ich habe hier nur einige Stichpunkte aufgeschrieben. Ich gehe hier rüber, damit die Verbindung sicher nicht abbricht. Im Matthäus-Evangelium sehen wir am Anfang, es hat schon abgebrochen. Kannst einfach eins weitergehen. Wir sehen den Stammbaum des Königs in Kapitel 1. Und dann gehen wir weiter. Kannst eins weitergehen? Danach sehen wir in Kapitel 5 bis 8 die Bergpredigt. Das ist die Verfassung des Königs, oder du kannst auch sagen, die Verfassung des Königreichs, auf Englisch die Constitution of the Kingdom oder of the King. Und diese Verfassung ist, kannst du eins weitergehen, die Bergpredigt, die Jesus hält. Und für die meisten Leute ist das die beste Predigt, die jemals gehalten wurde. Ich persönlich würde auch sagen, dass es das ist. Aber wir können die Bergpredigt aus einer anderen Sicht anschauen. Oder? Jesus sagt nicht, so sollt ihr leben. Sondern er macht die Verfassung, wie die Verfassung der Schweiz oder die Verfassung von Deutschland. Hat Deutschland eine Verfassung? Keine Ahnung. Aber die Schweiz hat eine Bundesverfassung. Und Jesus hat eine Verfassung für sein Königreich gemacht und die tut er der Menschheit kund in der Bergpredigt. Er sagt sozusagen, so wie es in der Bergpredigt steht, so wird es in meinem Königreich sein. Aber wir alle wissen, dass die Juden den König nicht wollten. Sie wollten Jesus nicht, sie haben Jesus verworfen sozusagen. Kannst mal eins weitergehen. Also wir sehen die Verfassung des Königs und danach, direkt nach der Bergpredigt, eingebettet eigentlich in der Mitte des Matthäus-Evangeliums, sehen wir die Handlungen des Königs. Das Erste, was Jesus macht, als die Bergpredigt fertig ist, er kommt runter vom Berg, er geht zu einem Leprakranken und er heilt ihn. Und danach heilt er einen nach dem anderen, oder? Du musst dir vorstellen, den König, dem König, dem wir dienen. Das ist unglaublich. Was für eine Liebe der für die Menschen hat. Er geht nicht einfach nur zu dem Leprakranken hin und heilt ihn, sondern das Erste, was er macht, ist, er berührt ihn mit seiner Hand. Du musst dir mal vorstellen, wie lange dieser Leprakranke vielleicht keine menschliche Berührung mehr gehabt hat. Durfte ja nicht. Unter dem Gesetz unmöglich, oder? Er durfte niemanden berühren. Vielleicht hat er Kinder gehabt. Durfte seine Kinder nicht in die Arme schließen, seine Frau nicht in die Arme schließen. Er durfte niemanden berühren, weil jeder, den er berührte, der wurde unrein. Und jetzt kommt der König aller Könige. Und er berührt, er ist der reinste Mensch, der jemals gelebt hat. Und er berührt diesen unreinen Menschen und der unreine Mensch wird rein. Das erste Mal. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Menschheit, dass so etwas passiert. Und dann geht er und macht eines, sozusagen ein Wunder nach dem anderen. Dann kannst du weitergehen. Ein Wunder, ja genau, das haben wir schon, weiter. Und danach siehst du den Plan des Königs. Das ist Matthäus Kapitel 13 vor allem. Da siehst du die Gleichnisse über das Königreich von Gott. Und Jesus fängt in Gleichnissen an zu sprechen und so. Also das Matthäus-Evangelium, wir gehen dann nächstes Mal noch ein bisschen detaillierter rein. Sehr interessant, kannst du eins weitergehen? Habe ich schon gesagt, genau. Nochmal eins weiter. Dann ist das Matthäus-Evangelium fertig und du kommst ins Markus-Evangelium. Also jetzt ist Jesus als König sozusagen porträtiert. Und dann kommst du ins Markus-Evangelium rein und du siehst keinen Stammbaum von Jesus, sondern bei mir steht sogar in der Einleitung, in meiner Bibel, da steht, Markus-Evangelium steht, die Einführung des Dieners in seinen öffentlichen Dienst. Und dann fängt es an, Matthäus 1, Vers 1. Und wenn du das Markus-Evangelium liest, das erste Kapitel, wir können nur ein Bible-Study machen, nur über das erste Kapitel, wenn ihr das wollt. Das siehst du im ersten Kapitel, das Wort im Deutschen, im Englischen ist es immer and, im Deutschen eigentlich und. Also hier steht zum Beispiel im Vers 10 oder Vers 5 steht, und es ging. Und Johannes, also jeder Vers fängt eigentlich mit und an. Und sobald er aus dem Wasser hinaufstieg. Und sogleich trieb er einen Geist. Und sogleich steht bei mir, keine Ahnung, etwa 20 Mal in diesem ersten Kapitel. Und sobald er aus der Synagoge hinausging und als es Abend geworden war, da brachten sie die Leidenden zu ihm und dann hat er die geheilt, dann hat er das gemacht. Du siehst das Leben von Jesus aus einer anderen Perspektive, ein Diener, der eine Arbeit nach der anderen verrichtet, der nie müde wird, du musst dir vorstellen, im Johannesevangelium steht sogar, wenn du alle Wunder von Jesus aufschreiben wolltest, die er hier auf der Erde getan hat, als er gelebt hat, in 3,5 Jahren, alle Bücher der Welt würden nicht reichen. Und im Markus-Evangelium siehst du ein Wunder nach dem anderen. Und was du vor allem siehst, vielleicht noch interessant jetzt für Lena, du siehst den Rhythmus von Jesus. Jesus hatte nie Stress. Er kam nie zu spät. Und er hat mehr Wunder getan als jeder andere. Aber er war nie gestresst. Er war immer, auf Englisch heißt es in the rhythm of grace, in dem Rhythmus der Gnade. Oder er hat immer seinen eigenen Rhythmus gegangen. Oder auch wenn die Leute schon gesagt haben, du musst gar nicht mehr kommen, sie ist tot, ist er trotzdem noch vorbeigegangen und hat die Toten aufgeweckt. Jesus kam nie zu spät. Also ich glaube, es ist schon 9:10. Jetzt hören wir auf hier, nächstes Mal geht's weiter. Wir wollen einfach die nächsten paar Male hier diese 4 Evangelien ein bisschen studieren, weil ich persönlich glaube, du kannst so viel herausnehmen, wenn du diese Geschichten von Jesus studierst für dein persönliches Leben und das, was eigentlich passieren soll, ist, dass du so richtig mit diesem lebendigen Wasser in Berührung kommst und dass du es nicht mehr für dich selber behalten kannst, weil es einfach nur fließt, oder? Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.